willkommen zur nächsten Folge von Schattenseiten, die dunkle Vergangenheit deutscher Städte. Heute tauchen wir ein in die finsteren Kapitel Stuttgarts, einer Stadt, die für ihren Wohlstand und ihre Innovationskraft bekannt ist, aber auch von blutigen Geschichten und unheimlichen Legenden geprägt wurde. Zwei Themen stehen heute im Mittelpunkt: die grausamen Folterkeller der Vergangenheit und die bis heute ungelösten Mordgeschichten der Neuzeit. Mit mir im Studio ist heute die Anke. Hallo Anke.
Hallo Thorsten. Es freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Es ist wirklich faszinierend, wie eine Stadt zwei so unterschiedliche Gesichter haben kann. Lass uns doch mal tiefer in diese dunkle Vergangenheit eintauchen.
Stellen wir uns das moderne Stuttgart vor. 630.000 Einwohner, Heimat von Mercedes und Porsche, ein Zentrum der Technologie. Aber unter dieser modernen Oberfläche schlummern Geschichten, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen.
Besonders interessant finde ich die Geschichte des Alten Schlosses. Heute ein beliebtes Touristenziel, aber die Kellergewölbe, die erzählen eine ganz andere Geschichte.
Oh ja, und was für eine. Die Folterkeller des Alten Schlosses waren im Mittelalter berüchtigt. Historische Aufzeichnungen zeigen, dass die Verhörmethoden dort zu den grausamsten in ganz Süddeutschland gehörten.
Und der berüchtigte Schwarze Mann spielte dabei eine zentrale Rolle, oder Thorsten? Die Geschichten über ihn sind wirklich erschreckend.
Genau, Anke. Dieser Folterknecht war für seine besondere Grausamkeit bekannt. Interessant ist, dass zeitgenössische Dokumente zeigen, dass selbst andere Folterknechte seine Methoden als übertrieben ansahen. Er nutzte nicht nur die üblichen Werkzeuge wie Streckbank und Daumenschrauben,
sondern entwickelte auch eigene Foltermethoden, die in keinem offiziellen Handbuch standen. Das macht die Sache noch unheimlicher.
Die Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind erschreckend detailliert. Es gibt Berichte von Gerichtsschreibern, die dokumentieren, wie Gefangene tagelang in völliger Dunkelheit ausharren mussten, nur um dann den grausamen Verhören ausgesetzt zu werden.
Was mich dabei besonders bewegt: viele der Opfer waren vermutlich unschuldig. Die Folter wurde ja oft eingesetzt, um Geständnisse zu erzwingen, egal ob die Beschuldigungen stimmten oder nicht.
Absolut richtig, Anke. Historiker schätzen, dass etwa 60% der unter Folter erzwungenen Geständnisse falsch waren. Die Menschen gestanden einfach alles, um den Qualen zu entkommen.
Und heute berichten Besucher des Schlosses von seltsamen Erlebnissen in diesen Kellergewölben. Was hältst du von diesen modernen Geistergeschichten?
Nun, die Berichte sind erstaunlich konsistent. Mehrere unabhängige Zeugen beschreiben ähnliche Phänomene. Plötzliche Kälteschauer, unerklärliche Geräusche, das Gefühl, beobachtet zu werden. Ein Nachtwächter kündigte sogar seinen Job, nachdem er wiederholt seltsame Erlebnisse hatte.
Das erinnert mich an die Mordserie der 70er Jahre. Auch da gibt es bis heute unerklärliche Aspekte, die die Menschen beschäftigen.
Ja, der berüchtigte Schattenmann von Stuttgart. Die Polizeiakten zeigen mindestens 6 Morde, die ihm zugeschrieben werden. Alle Opfer waren wohlhabende Bürger. Alle wurden in ihren eigenen Häusern gefunden, ohne Einbruchsspuren.
Die forensischen Berichte aus dieser Zeit sind wirklich rätselhaft. Keine Gewaltspuren, keine DNA, keine Fingerabdrücke. Es ist, als wäre der Täter ein Phantom gewesen.
Die Ermittlungsakten, die erst kürzlich freigegeben wurden, zeigen, dass die Polizei damals völlig im Dunkeln tappte. Sie verfolgten über 1200 Hinweise, vernahmen mehr als 800 Zeugen, aber kamen dem Täter nie auf die Spur.
Und die Theorien über die Verbindungen zwischen den Opfern? Da gab es doch einige interessante Spekulationen.
Oh ja. Die Ermittler fanden heraus, dass 4 der 6 Opfer in den 60er Jahren Mitglieder desselben exklusiven Clubs waren. Aber alle Verbindungen verliefen im Sand. Der Club wurde aufgelöst, die Unterlagen verschwanden mysteriöserweise.
Das klingt fast wie eine Verschwörung. Gab es nicht auch Gerüchte über Verbindungen zur organisierten Kriminalität?
Die gab es tatsächlich. Ein pensionierter Ermittler veröffentlichte vor einigen Jahren seine Memoiren, in denen er von Hinweisen auf eine internationale Verbrecherorganisation sprach, aber auch diese Spur führte nirgendwo hin.
Was ich besonders interessant finde: Die Mordserie endete so plötzlich, wie sie begann. Der letzte Mord war im November 1979. Danach nichts mehr.
Genau, und das passt nicht ins typische Profil eines Serienkillers. Die Verhaltensanalysten der Polizei waren sich einig, dass es sich um einen hochintelligenten, methodisch vorgehenden Täter handeln musste. Jemand, der seine Taten minutiös plante.
Die psychologischen Profile aus den Akten sind wirklich faszinierend. Sie beschreiben einen Menschen mit überdurchschnittlicher Intelligenz, vermutlich aus gutem Hause, möglicherweise sogar mit medizinischer Ausbildung.
Was die Sache noch unheimlicher macht: In den betroffenen Stadtvierteln berichten die Menschen bis heute von einer Art düsteren Atmosphäre, besonders in den Häusern, wo die Morde geschahen.
Ja, gruselig. Ich habe gelesen, dass einige dieser Häuser mehrfach den Besitzer wechselten, weil die Menschen sich dort nicht wohlfühlten. Wie erklärst du dir das, Thorsten?
Nun, Psychologen sprechen von einem kollektiven Trauma, das sich in das Gedächtnis der Stadt eingebrannt hat. Die Angst vor dem unbekannten Mörder, die Hilflosigkeit der Ermittler, das hat Spuren hinterlassen.
Und diese beiden Geschichten, die mittelalterlichen Folterkeller und die modernen Morde, zeigen auch, wie sich das Böse über die Jahrhunderte gewandelt hat.
Ein interessanter Gedanke. Vom brutalen, offensichtlichen Terror der Folterknechte zum subtilen, unsichtbaren Schrecken des modernen Serienkillers. Beide hinterließen ihre Spuren in der Stadtgeschichte.
Was können wir daraus für die Gegenwart lernen?
Ich denke, diese Geschichten zeigen uns, dass jede Stadt ihre dunklen Geheimnisse hat. Sie erinnern uns daran, dass hinter der glänzenden Fassade der Moderne immer auch Schatten lauern. Aber sie zeigen auch, wie sich eine Stadt weiterentwickeln kann.
Und vielleicht ist es gerade diese Mischung aus Licht und Schatten, die Stuttgart so besonders macht. Eine Stadt, die ihre Vergangenheit nicht verdrängt, sondern als Teil ihrer Identität akzeptiert.
Genau das macht diese Geschichte so wertvoll für uns heute. Sie erinnert uns daran, dass wir aus der Vergangenheit lernen müssen, um die Zukunft besser zu gestalten.
Eine nachdenklich stimmende Perspektive auf eine Stadt, die wir alle zu kennen glaubten.
Damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge. Nächstes Mal werden sich Michi und Sonja Leipzig widmen, einer weiteren Stadt mit faszinierender und teilweise düsterer Geschichte.
Ich freue mich schon darauf. Bis dahin wünsche ich allen Zuhörern, dass sie ihre eigene Stadt vielleicht mit etwas anderen Augen sehen. Und wenn euch diese Folge gefallen, so würden wir uns sehr über ein Like oder euren Kommentar freuen. Lasst auch gerne ein Abo da. So verpasst ihr keine Folge.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.